Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Noch nicht mal 30 Jahre alt und schon die Diagnose Krebs. Jährlich erkranken in Deutschland 15.000 Menschen an Krebs, die zwischen 18 und 39 Jahre alt sind. Und die Diagnose, die verändert das Leben der Erkrankten und der Angehörigen komplett. Mein Name ist Theresa Nehm und in diesem Podcast spreche ich mit dem Musiker Enno Bunger, denn seine Freundin war an Krebs erkrankt und eine sehr enge Freundin von ihm, die Ehefrau seines besten Freundes, die ist sogar an Krebs gestorben und die Gefühle dieser Zeit, die hat er in sein neues Album gesteckt. Doch zunächst spreche ich mit Fayez Gilek, der mit 27 Jahren erfahren hat, dass er Krebs hat und dann auch noch einen unheilbaren.
Ich bin noch entspannter geworden durch die Diagnose, weil, also egal was passiert, ich denke mir immer so, ach, das gibt Schlimmeres. Was willst du dich jetzt darüber aufregen? Deine Herzschläge sind begrenzt, dann nutze sie für schöne Dinge.
Fayez hat neuroendokrine Tumore, da wachsen Tumore einfach an seinen Organen und ist der eine bekämpft, dann wächst da schon wieder der nächste nach. Und ich wollte erstmal von Fayez wissen, wie es ihm eigentlich jetzt gerade geht.
Eigentlich geht es mir ganz gut, so wie es einem gehen sollte. Obwohl ich gestehen muss, ich habe nächste Woche wieder meine Untersuchung, die alle 3 Monate stattfindet. Und das spürt man schon irgendwie. Also im Schlaf spürt man das auch tagsüber, macht man sich mehr Gedanken als sonst. Aber körperlich fühle ich mich dennoch gut.
Die Untersuchung sagt dann, die Tumore können behandelt werden oder nicht, sind gutartig, bösartig.
Also dieses Mal ist es ein ganz spezieller Termin, weil bei der letzten Untersuchung 2 Punkte in der Leber entdeckt wurden, die gewachsen sind. Und daraus kann man eigentlich nur schließen, dass es wieder bösartige Tumore sind. Hm. Die minimale Hoffnung, dass man sich einfach vermessen hat, die gibt es noch.
Okay.
Aber eigentlich ist das ein Termin, um zu bestätigen, was man gesehen hat und mich bestmöglich auf die OP dann vorzubereiten, die dann folgen würde.
Okay, du hast ja vor 3,5 Jahren die Diagnose bekommen. Wie hast du eigentlich damals reagiert? Also hat sich komplett umgehauen oder war es so, dass du das mit Fassung getragen hast?
Beides. Der erste Moment ist dann doch schon, da ist man sehr gefasst. Ich kann mich erinnern, die haben es mir dann gesagt. Anscheinend hatten sie es mir einen Tag vorher schon gesagt. Da war ich jedoch so drauf von der Betäubung, von der OP anscheinend.
Hast du es gar nicht?
Ich kann mich nicht erinnern.
Begriffen.
Ich habe dann meine Frau und meine Mutter nächsten Tag, die waren mich besuchen und ich sage, Mensch, also Intensivstation noch mit Beatmung, mit allem drum und dran. Mhm. Und ich sage, wann kommt denn mal ein Arzt? Weil irgendwann muss man mir ja mal sagen, was hier los ist, oder? Und ich habe dann in den Gesichtern gesehen, wie die Augen groß wurden und so.
Der war schon lange da.
Genau, meine Mutter meinte, ich sag dir das jetzt nicht, ich hole jetzt einen Arzt. Und dann dachte ich, okay, es muss schlimm sein. Hm. Und als ich es mir erklärt habe, habe ich mich umgedreht, auf dieses piepende Gerät hinter mir geschaut und meinen Blutdruck beobachtet und dachte, ey, du bist nicht mal aufgeregt. Warum ist man jetzt nicht aufgeregt? Die haben dir gerade gesagt, du hast bösartigen irgendwas. Das ist so der Gedanke. Und dann gucken die Ärzte mich an und sagen, haben Sie Fragen? Und ich sage, also jetzt gerade nicht. Irgendwie, ich würde ganz gerne mal kurz drüber nachdenken. Und natürlich später, als sie dann wieder kam zum Gespräch, da hat man auch geweint und war irgendwie fassungslos.
Ja.
Also Fragen hatte man immer noch nicht, weil man einfach nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Aber der erste Moment, da war man sehr gefasst.
Und dann kommt ja auch noch das Nächste hinzu. Für deine Form von Krebs geben die Ärzte einem meistens 9 Jahre noch ab dem Tag der Diagnose. Wie sehr beschäftigt dich diese Zahl?
Sie beschäftigt einen schon immer wieder, wenn es auf die Untersuchungen zugeht. Zum Anfang war das eine sehr, sehr harte Zahl. Da denkt man sich, puh, was mache ich in der Zeit? Was will ich in der Zeit machen? Habe ich was auf der Liste, was noch zu erledigen ist sozusagen? Bucketlist ist immer ein großes Thema.
Mhm.
Dann hatte ich 2 Jahre, also ich hatte die Erstdiagnose, haben sie einen Tumor entfernt, da geguckt, nichts mehr gefunden, alles gut. Dann nochmal geschaut, 2 weitere Tumore gefunden. Und da dachte man sich so, puh, das geht ganz schön schnell. Und statistisch gesehen geht deine Lebenserwartung gerade steil bergab. Dann 2 Jahre Ruhe. Ich dachte, ach, die 9 Jahre, naja, das ist für Leute, die hier alle jedes Jahr ins Krankenhaus müssen. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit und jetzt sieht es wieder 2 weitere, es wären dann Nummer 4 und 5. Und dann fragt man sich doch, wie schnell es gehen kann.
Weil es ja auch belastend ist, ne? Immer ins Krankenhaus, dann wieder OP, das ist sehr anstrengend für den Körper. Wie gehst du jetzt gerade damit um? Also du sprichst jetzt sehr locker, sage ich mal, darüber. Also,
ja, das sagen viele, dass ich immer sehr entspannt rüberkomme. Ich war schon immer ein entspannter Mensch und
okay.
Ich glaube, ich bin noch entspannter geworden durch die Diagnose, weil, also egal was passiert, ich denke mir immer so, ach, es gibt Schlimmeres. Was willst du dich jetzt darüber aufregen? Deine Herzschläge sind begrenzt, dann nutze sie für schöne Dinge.
Und abgesehen von diesen ganzen Arztterminen, den OPs, schränkt dich der Krebs irgendwie ein? Hast du Schmerzen?
Ich habe leider 24 Stunden Schmerzen und habe sozusagen mein Schmerzmittel immer in der Hosentasche. Okay. Man hat, weil man mehrfach am Bauch operiert hat, sind viele Nerven kaputt gegangen und ich spüre die rechte Bauchhälfte, also die Haut spüre ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr fühlen, was da passiert. Gleichzeitig zucken die Nerven anscheinend so oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, also neurologisches Zucken. Und dadurch kriege ich immer Bauchkrämpfe ab. Also man kann sich vorstellen, so ein Bodycheck in die Seite und das 24 Stunden am Tag einfach Schmerzen auf der rechten Seite.
Schmerzhaft und anstrengend. Und ja, Fayez, seitdem du weißt, dass du diesen unheilbaren Krebs hast, hast du da irgendwas in deinem Leben geändert?
Ich habe mir mehr Zeit für alles genommen, glaube ich. Ich habe es entspannter gemacht, aber genau das Paradoxe, auch viele Dinge beschleunigt. Also ich war schon immer sozial engagiert, wir haben schon viel gemacht früher und ich habe mir gesagt, Mensch, da gibt es so viel zu tun, da müssen wir mal Gas geben. Also ich engagiere mich ehrenamtlich noch mehr als früher und gleichzeitig nehme ich mir aber oder versuche mir Zeit zu nehmen, diese Dinge mehr zu genießen.
Und was ist es dann? Also du hast ja Familie, ne? Also verbringst du ganz viel Zeit mit deiner Familie.
Jetzt. Das auch. Also ich bin letztes Jahr Vater geworden und verbringe sehr viel Zeit mit Kind und Frau. Und gleichzeitig reisen wir sehr viel, sind viel mit dem Kleinen auf Demos, engagieren uns auch ehrenamtlich im Verein viel. Ja, wir nutzen die Zeit.
Okay. Weißt du, ich hätte ja total nachvollziehen können, dass du nach der Diagnose komplett gelähmt gewesen wärst oder dass du damit überhaupt nicht klargekommen wärst, dass du in ein Loch gefallen wärst. Aber das bist du ja offensichtlich nicht. Was hat dir dabei geholfen, das zu akzeptieren und damit klarzukommen?
In erster Linie auf jeden Fall Freunde und Familie. Ich wurde da sehr weich aufgefangen, sag ich mal. Die waren alle ja fast 24 Stunden da. Man hatte immer jemanden zum Reden, man konnte sich austauschen, man konnte einfach sehen, wie gut es einem eigentlich geht. Das haben die einem vor Augen gehalten, wenn ein Freund aus Bremen, der ist nach seiner Nachtschicht morgens dann im Krankenhaus aufgetaucht, aus Bremen rübergefahren, da kamen mir gleich die Tränen, weil ich habe es gehört und ich wollte vorbeikommen. Da denkst du, dir geht's eigentlich so gut, du hast so tolle Freunde, so eine tolle Familie, das auf jeden Fall hat es geholfen. Und ein bisschen der Umstand, dass ich unschuldig bin an der Diagnose sozusagen, das war auch eine der ersten Fragen, die ich den Ärzten gestellt habe, warum?
Okay.
Und das passiert einfach. Und ich glaube, ich hätte schlechter damit umgehen können, wenn man gesagt hätte, Mensch, hätten Sie mal das und das nicht getan, das hat das jetzt ausgelöst. Weil dann fragt man sich, Mensch, ach, die Zeit hast du dir selbst genommen und so ist es. Ja, ich kann nichts dafür, ich kann es nicht ändern, dann muss man es hinnehmen und genießen.
Du hast ja auch Kontakt zu anderen Betroffenen, ne, die die gleiche Krankheit haben wie du. Wie wichtig ist da der Austausch mit denen?
Der ist sehr wichtig. Also ich habe damals eher nur genommen, das glaube ich machen die meisten so, nach der Diagnose erstmal geschaut, wo kann ich Informationen sammeln, wo kann ich Hinweise kriegen, wo kriege ich Unterstützung. Und nachdem sich das alles ein bisschen gelegt hat, habe ich da auch mich ehrenamtlich engagiert, organisiere den Treffpunkt Berlin, nennen wir das, von der Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs. Da treffen wir uns regelmäßig, unregelmäßig zum Kaffee, zum Bierchen, auch wenn viele das nicht glauben. Ja, wir gehen auch mal was trinken.
Warum nicht?
Oder ins Theater oder ähnliches. Und wir machen dann einfach was, tauschen uns aus. Es geht nicht nur um Krebs, es geht auch um vieles andere, aber viel hat natürlich mit Krebs zu tun und den Umständen, die man im Leben so hat jetzt, weil jeder aus einem, ja, wie du vorhin gesagt hast, manche erkranken mit 18, manche mit 35, manche vor der Ausbildung, manche im Studium, manche mitten im Job oder mit einer Schwangerschaft, kenne ich auch welche. Und da geht der Austausch schon, man hat das Gefühl, die verstehen einen besser. Also da erreichen manchmal Blicke, die sagen dann viel, was sonst im Freundeskreis eher erklärt werden müsste.
Trotzdem ist ja, wenn es dann hart auf hart kommt, die Ärzte vielleicht einen Tumor finden, der nicht mehr operiert werden kann, wo dann klar ist, okay, du hast nur noch ein paar Monate. Hast du über diesen Fall schon mal mit deiner Frau gesprochen, was ihr dann macht?
Dann machen wir das, was die Ärzte damals vorgeschlagen haben. Also ich habe Glück im Unglück, der wächst sehr langsam. Die Ärzte sagen, wenn wir mal einen finden, der nicht mehr operabel ist, dann haben sie mindestens 2 Jahre. Stand jetzt.
Okay.
Und dann hat der Arzt gesagt, dann reden wir darüber, was sie mit ihrer Zeit anfangen möchten, war der Hinweis des Arztes. Und so gehen wir es auch an. Wenn es dann soweit ist, dann schauen wir, was noch so auf der Liste übrig ist.
Okay. Was würdest du denn jetzt anderen raten, die jemanden im Umfeld haben, der eine Krebsdiagnose hat? Das muss jetzt nicht die seltene Form sein, die du hast. Was wäre dann der richtige Umgang?
Eher würde ich sagen, zuhören, nicht so viel reden, okay, weil dass man immer wieder auch mit anderen Betroffenen sich austauscht und die Leute, die kommen und sagen, aber oder hast du schon, nett gemeinte Hinweise sind das Letzte, was man als Patient hören möchte. Es gab einen Trend mit Methadon, der ganz in den Medien rumging, der bei Chemotherapie manchmal helfen kann, ja, aber nicht für jeden Krebspatienten was ist. Ich glaube, diesen Artikel habe ich ungelogen 100 Mal gesendet bekommen von Leuten, mit denen man auch manchmal weniger Kontakt hat, manchmal mehr, die schicken dann und sagen, hast du das schon gelesen? Hier sind Globulis, die dir helfen können und so weiter, wo man sich dann denkt, auch ganz ehrlich, Leute, ich habe gerade andere Sorgen. Also zuhören ist manchmal ein bisschen besser als reden.
Bayez, vielen Dank, dass du hier warst bei uns im Studio und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich habe dir sehr gern zugehört.
Vielen Dank.
Und ich wünsche dir, ja, dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft.
Dank. Deutschlandfunk.
Du musstest früher gehen, aber was berührt, das bleibt. Das ist eine Textzeile von Enno Bunge von seinem aktuellen Album Was berührt, das bleibt. Das ist Ende Juli erschienen und es setzt sich mit dem Leben und dem Tod auseinander. Denn Enno hat innerhalb weniger Monate zwei schlimme Nachrichten erhalten, nämlich seine Freundin Sarah wurde mit Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert und seine enge Freundin Lena mit Leukämie. Und Lena ist dann auch an der Krankheit gestorben. Sarah hingegen gilt als geheilt und diese schwere Zeit, die hat Enno Bunge mit diesem Album verarbeitet. Und ich habe ihn gefragt, was diese Zeit eigentlich mit ihm gemacht hat.
Ja, das war eigentlich ein ständiges Auf und Ab, was einfach dieses Album oder diese ganze Geschichte so besonders, glaube ich, macht und auch so fast schon irreal ist, dass innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 7 Monaten, zwei Frauen unter 30 an Krebs erkranken. Zum einen eben Sarah, meine Freundin, zum anderen die Freundin meines besten Freundes Lena, an unterschiedlichen Arten von Krebs erkrankt sind. Und es gab eben immer wieder so Auf und Abs. Und Lena hatte dann eine Spenderin gefunden und dann sah es sehr, sehr gut aus. Sie hatte eben Leukämie und konnte ein komplett neues Immunsystem aufbauen mit einer Knochenmarkspende und galt als geheilt. Dann gab es eine wunderschöne Hochzeit. Wir haben in einem kleinen Kreis gefeiert und es sah alles aus, als hätten wir die Kurve gekriegt und alle werden gesund. Und plötzlich eine Woche danach wieder kam ein Rezidiv und Lena ist 3 Monate später dann verstorben. Und das macht was mit einem, ne? Also wenn man irgendwie dann doch denkt, ey, Schicksal und so, das sollte kurz jetzt so sein. Und also ich habe nie an Schicksal geglaubt, aber in dem Moment, als wir diese Hochzeit dann gefeiert haben, habe ich so gedacht, ey, das Leben ist doch schön und es wird alles irgendwie gut. Und da habe ich noch einmal wieder kurz geglaubt, dass man immer davon kommt, aber es ist nicht so, man kommt nicht immer davon. Also es ist, wir alle werden irgendwann gehen, so, das ist ja auch klar, aber jetzt habe ich so durch die letzten 2 Jahre eben so gemerkt, ja, es gibt eben Dinge dann, die passieren, für die man dann auch erstmal keine Worte mehr findet und wo man dann trotzdem lernen muss, damit umzugehen. Und in dem Fall war es so, dass Lena uns den Abschied wahnsinnig leicht gemacht hat, also im Verhältnis so leicht, wie es nur ging, weil sie eben so stark war, weil sie losgelassen hat. Sie hatte so viel Kraft loszulassen und hat uns, während sie im Sterben lag, einfach komplett permanent auf gut Deutsch in den Arsch getreten und gesagt, Leute, macht, tut, was ihr könnt und lebt euer Leben, solange ihr könnt, solange ihr gesund seid und genießt das und regt euch nicht so sehr auf über irgendwelche Dinge.
Das ist auf jeden Fall ein guter Rat von ihr. Es ist ja für dich einfach eine absolute Ausnahmesituation gewesen, hast du ja gerade gesagt, deine eigene Freundin, die Freundin deines besten Freundes, unter 30 an Krebs erkrankt, die eine stirbt auch noch. Das ist einfach eine krasse Ausnahmesituation, mit der man auch erstmal klarkommen muss. In welchem Moment hast du denn für dich entschieden, dass du all diese Gefühle in die Musik stecken wirst?
Das war schon immer so, wenn ich irgendwie ein Problem hatte, wenn es mir schlecht ging in verschiedenen Phasen. Ich spiele Klavier, seitdem ich 6 Jahre alt bin und ich habe dann immer alles rausspielen können am Klavier. Mich da rangesetzt, das war schon immer mein Kummerkasten, dem ich so alles erzählen konnte. Irgendwann fing ich auch an zu singen und habe spontan irgendwas gesungen und das hat mir schon immer geholfen und ich habe, ja, auch nach dieser Zeit habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe versucht, irgendwie diese Zeit festzuhalten mit Worten oder versucht, Worte zu finden, wofür ich vorher keine Worte gefunden habe und einfach für mich Tagebuch geschrieben und versucht, mir den Frust von der Seele zu schreiben. Und es war nicht der Plan, dass daraus ein Album wird, sondern ich wollte erstmal für mich selbst klarkommen mit dieser Sache und habe dann aber gemerkt, ey, es entsteht Musik und habe das dann Leuten gezeigt, habe das eben auch Sarah und Nils gezeigt und die fanden das sehr, sehr schön und das ging dann eben auch so weiter. Sarah ist ja selber auch Songwriterin und ich habe auch einen Song über unsere Zeit geschrieben, also in dem Moment, wo sie die Diagnose bekommt, wo wir im Krankenhaus waren. Den Song habe ich ihr dann, ja, nachdem sie ja schon längst über den Berg war, nachdem sie geheilt war, dann gezeigt und es war sehr lustig, weil sie war sehr gerührt, aber meinte dann auch direkt so bei einer Zeile, ja, die finde ich aber kacke, die Zeile. So.
Hast du es dann auch geändert?
Haben wir dann geändert, wir haben den Song zusammen fertig geschrieben. So, also ich hatte halt die Strophen mehr oder weniger fertig und ihre Frau, aber sie fand halt einige Zeilen blöd, weil sie selber eben auch Songwriterin ist, einen unglaublich hohen Anspruch hat, auch gerade an deutsche Texte. Und das ist dann toll, mit so jemandem an der Seite dann auch tatsächlich, dass wir dann zusammen über diese Zeit dann auch uns da auch rausgeschrieben haben.
Welches Feedback bekommst du da eigentlich von dem Publikum, wenn du dann darüber sprichst? Also wie ist dann die Stimmung im Raum? Hast du das Gefühl, das ist jetzt bestärkend oder werden die dann nachdenklich? Was bekommst du da zurück?
Es ist halt sehr, sehr gemischt, ne? Also wenn wir jetzt von Live-Konzerten reden, dann gab es jetzt die letzten 10 Konzerte, auch sogar auf dem Hurricane and Southside Festival. Es gab kein Festival, wo ich nicht irgendwelche Menschen gesehen habe, die geheult haben. also die wirklich ergriffen waren. Was für mich, also nicht, dass ich das verlange oder sowas oder erwarte, sondern das ist ja auch, da spielen ja immer ganz persönliche, subjektive Geschichten damit rein, warum das so etwas bei jemandem ausgelöst wird. Ja. Aber das ist für mich natürlich das größte Kompliment, wenn man das mit Musik in der Lage zu erreichen ist.
Ja. Enno, ich habe heute auch nochmal dein Album gehört und ich finde, es ist schon traurig. Die Geschichten, die du da mit dem Album erzählst, die sind einfach unfassbar traurig. Es ist einfach so. Und trotzdem, zum Beispiel Ponyhof ist ein fröhlicher Song, ist ein cooler Song. Kalifornien ist auch sehr lebensbejahend. Oder der Abschiedssong für Lena, der heißt Konfetti. Konfetti steht ja für Spaß, Sorglosigkeit und so. Hooray. War dir das wichtig, dass es mehr bestärkend ist, das Album, als jetzt zu sagen, okay, ich lasse der Trauer jetzt einfach den Raum?
Ja, mir war das wichtig, dass man positiv da rausgeht, weil es bleibt einem auch nichts anderes übrig. Also man kann jetzt, ich singe ja auch gerne Klagelieder, ich mag in der Musik auch gern mich in der Melancholie suhlen oder sowas, ne? Also mich dem komplett hingeben. Ich mag das auch beim Musik hören, mag ich das gerne. Ich höre auch sehr gern düstere, traurige Musik so, aber für die eigene Lebenseinstellung hilft einem das nicht, also mir zumindest nicht so viel, und es wäre Lena auch überhaupt nicht gerecht geworden. Es würde nicht das richtige Bild zeichnen von ihr, wenn ich jetzt ein total trauriges Lied über sie singen würde. Also es ist natürlich ein trauriges Lied, weil man hört, glaube ich, dass wir sie alle vermissen und unglaublich gemocht haben, aber vom Wesen her, vom Vibe her, den sie ausgestrahlt hat, die hatte so viel Feuer unterm Hintern, die hat so viel Power, bis zum Ende hat die getanzt und gelacht, und das war einfach ein unglaublich inspirierender Mensch so, und deswegen habe ich versucht, dem gerecht zu werden, auch mit dem, was in der Platte eben mitschwingt. Natürlich, es schwingt in jedem Song mit, dass unsere Zeit endlich ist, dass der Tod irgendwann kommt, aber das ist auch was ich durch eben den Verlust gelernt habe. Das kann auch ein Antrieb sein für einen, sich eben Dinge zu verwirklichen.
Würdest du sagen, dieses Album war für dich persönlich eine Therapie?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
In dieser Zeit, wer hat dich da eigentlich gestützt? Weil dich hat ja das auch getroffen, oder würdest du sagen, du warst eher die Stütze für die anderen?
Naja, ich habe ja auch dann noch Familie und sowas hinter mir. Ich bin ja dann, natürlich habe ich versucht, Stütze zu sein. Ich war ja kein Patient, ich war ja nur Angehöriger.
Nur Angehöriger, dann, das würde ich jetzt nicht so sagen, das betrifft dich ja auch sehr.
Ja, natürlich, es betrifft mich, ich leide natürlich auch mit, ich fühle mit und ich bin auch mit vollem Herzen dabei und so, aber was ich eben gelernt habe, ist, dass es einfach, das habe ich dann später noch gelernt, nachdem Nils eben schon ein halbes Jahr lang irgendwie quasi als Krebsangehöriger dann da war, wie wichtig es ist, Leute um sich zu haben, die einem einfach mal irgendeine kleine Arbeit abnehmen, weil man gerade irgendwie sonst im Alltag nicht zurechtkommt oder irgendwie genug zu tun hat oder den ganzen Tag im Krankenhaus ist, dass es dann einfach eine Hilfe sein kann, wenn einfach jemand mal was zu essen vorbeibringt oder sowas. Das hilft mehr, als wenn jemand jetzt die ganze Zeit nur, sage ich mal, daneben sitzt und Taschentücher bereithält oder so, sondern wenn man irgendwie guckt, ey, was steht an, was kann ich machen, was kann ich für Arbeit abnehmen gerade, und einfach fragen, Hilfe anbieten, und das habe ich eben auch, soweit ich konnte, versucht zu tun. So.
Wir sprechen jetzt ja sehr offen über die Diagnose Krebs, über Tod. Und das ist ja für Menschen, ist es jetzt nicht besonders üblich. Also wir schieben das ja alles immer gerne weg, wenn es um Krankheit oder Tod geht. Du sprichst nicht nur hier jetzt mit uns drüber, sondern du sprichst ja auch bei Konzerten drüber. Also sehr offensiv. Macht es das für dich leichter, damit umzugehen?
Ja, also mir hilft es tatsächlich auch. Mir hilft jedes Interview, das ich gebe, gerade zur Platte, irgendwie auch diese ganzen Sachen zu akzeptieren und zu verstehen, für mich zu begreifen und auch für mich selber immer noch nach Erklärungen und Worten zu suchen, hilft mir. Und ich glaube, das ist sowieso generell, ist zumindest meine Erfahrung, wenn man ein Problem hat, sich damit auseinanderzusetzen, hilft mehr, als es an die Seite zu schieben und zu verdrängen und versuchen zu vergessen. So. Also das ist nicht der Weg, den ich wähle, um mit meinen Problemen umzugehen.
Das finde ich übrigens ganz interessant, auch an den Musikvideos zum Beispiel oder auch an dem ganzen Album. Nils, dein bester Freund, Drummer, spielt eine große Rolle in diesem Album. Sarah, deine Freundin, eine große Rolle. Lena, die Frau von Nils ebenfalls. Als es dann klar war, Leute, ich mache jetzt da draußen ein Album, war da wirklich direkt die Reaktion von denen, ja, das machen wir, oder waren die erstmal zögerlich?
Das war tatsächlich vorher schon so, in dem Moment, als ich dann, nachdem Lena gestorben ist, an Nils Seite war, meinte er auch so, ey, du bist jetzt die ganze Zeit hier und ich weiß, du schreibst, und wenn du irgendwas künstlerisch hier rausziehen kannst, wenn wir aus dieser Scheiße irgendwas Positives ziehen, sorry, dass ich immer an diesen Fäkalworten rede, aber es ist einfach so, wenn man daraus irgendwas ziehen kann, dann hat das zumindest noch was Gutes. Also wenn ich da irgendwie Kunst rausmachen kann, dann ich sollte das unbedingt machen. Also die Einladung war von Anfang an da dazu, also die Offenheit auch. Also für ihn war das völlig okay, und es gab im Vorfeld ja auch schon den Song Ponyhof,
ja,
den habe ich geschrieben. Das war so eines meiner Geschenke zur Hochzeit. Ich war eben Trauzeuge, sollte eh eine Rede halten und habe dann gedacht, ich bin kein Redner, ich kann besser einen Song schreiben und eine gesungene Rede machen. Und ja, habe dann den Song eben für meinen besten Kumpel zur Hochzeit als Trauzeugenansprache dort auch gesungen. Und das ist eben der Song Ponyhof. Und da habe ich ihm auch gesagt, ey, das ist dein oder das ist euer Song, macht damit, was ihr wollt. Und da meinten die aber auch, nee, veröffentliche den. Ist doch voll schön, so einen Song zu haben und hören zu können. Und den sollen auch andere Leute hören.
Auf jeden Fall, den Ponyhof, das ist eine wunderschöne Liebeserklärung an die Freundschaft. Enno Bunga war das im Gespräch über seine aktuelle Platte Was berührt, das bleibt. Und er geht auf Tour den ganzen Oktober lang in ganz Deutschland. Ich kann euch sagen, dieser Podcast war für mich jetzt nicht so einfach, weil man nicht jeden Tag über die Diagnose Krebs spricht oder darüber, wenn eine Freundin viel zu früh stirbt. Fayez hat mich aber wirklich sehr beeindruckt mit seiner positiven Einstellung und ich werde das mitnehmen, was er gesagt hat. Hört den Menschen mit der Diagnose einfach nur zu.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Zwei junge Frauen haben sich nachts in einen Supermarkt einschließen lassen und damit live auf Instagram geprahlt. Die Schülerinnen hatten sich am Mittwochabend im Münchner Viertel Berg am Laim nach Ladenschluss in einem Kaufland hinter Klopapierpackungen versteckt. Fast eine Stunde lang übertrug eine der Frauen ihre Tour durch die leeren Gänge des Supermarkts. Dort bedienten sich die 16- und 18-Jährige an den Lebensmitteln und spielten Bowling mit einer Wassermelone und Kegeln aus Klopapierrollen. Mehrere Nutzer kommentierten die Live-Übertragung. Zum Verhängnis wurde den Mädchen, dass einer der Zuschauer die Polizei rief. Die Beamten umstellten den Laden und nahmen das Duo vorläufig fest. Die Ermittler werfen ihnen Hausfriedensbruch und Diebstahl vor. Sie prüfen auch, den beiden Schülerinnen den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen. Ein Sprecher schloss nicht aus, dass die Aktion dazu diente, mehr Abonnenten für den Instagram-Kanal zu gewinnen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.